Erfolgserlebnisse sind immer etwas Besonderes in unserem Leben. Etwas, was wir feiern, etwas, worüber wir uns freuen, etwas, worauf wir auch hinarbeiten. Gewissermaßen erlebt jeder eine Art von Erfolgserlebnis, wenn er nach einem langen Arbeitstag seine Arbeitsstunden absolviert hat, die Wohnung aufgeräumt ist, die Kinder im Bett sind, man sich selber auf die Couch legt, oder setzt mit einem Getränk, vielleicht noch einen kleinen Snack und einfach mal ausruhen kann. Handy darf ausgeschaltet werden, Chef darf jetzt nichts mehr verlangen. Mein Soll für heute ist erledigt, jetzt habe ich frei. Andere Erfolgserlebnisse kennen wir, wenn ein Projekt endlich fertiggestellt ist. Wenn eine Doktorarbeit endlich eingereicht wird. Wenn eine Wohnungssuche endlich zum Ende kommt, wenn ein Haus endlich gebaut ist oder endlich der Abschluss in den Händen gehalten wird, auf den man so lange hingearbeitet hat. Das sind Erfolgserlebnisse, die wir feiern, über die wir uns freuen und auf die wir hinarbeiten. Die Bibel legt heute allerdings den Finger auf einen Bereich in deinem Leben, wo du niemals ein solches Erfolgserlebnis haben wirst. Niemals wirst du sagen können, es ist erledigt, kein Thema mehr. Es wird nie ein Ausruhen geben. Es wird nie einen freien Tag geben. Du kannst dir auch nicht Urlaub von diesem Auftrag nehmen. Und so werden wir heute in Römer 13, die Stelle dürft ihr gerne aufschlagen, die Verse 8 bis 10 sehen, wo du drei Gründe findest, warum dieser Auftrag, deine Nächsten zu lieben, noch heute verbindlich ist. Wir haben für all jene, die noch keine Bibeln dabei haben, hier bei der Säule noch welche liegen. Bedient euch gerne, wir werden uns in der Bibel an einigen Stellen bewegen, hauptsächlich bei Römer 13, die Verse 8 bis 10. Wir lesen dort, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und, wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Vater, ich preise dich für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du vor Generationen schon deutlich geredet hast. Ich danke dir dafür, dass du dein Wort hast niederschreiben lassen. Ich danke dir auch dafür, dass wir es in unserer Sprache hier vor uns haben dürfen, lesen dürfen, studieren dürfen, darunter uns beugen dürfen. Herr, wir brauchen dich auch heute Morgen wieder, dass du durch dein Wort redest. Herr, ich bitte dich, dass du heute unsere Ohren öffnest, unsere Herzen empfänglich machst. Herr, ich bitte dich auch, dass du uns allen das zugestehst, was wir gerade brauchen. Du siehst die Traurigen, die Trost suchen und brauchen. Du siehst die Sünde, die Korrektur brauchen. Und du siehst die Schwachen, die Ermutigung brauchen. Und Herr, so bitten wir dich, dass auch heute Morgen das, was du bezwecken möchtest, durch dein Wort dazu dient, dass wir mehr verändert werden in dein Ebenbild. Lass uns nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sein. Und so bitten wir, Herr, rede du, denn dein Volk hört. Amen. Nun, diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, bettet sich ein im Römerbrief, nachdem Paulus ganz deutlich gemacht hat, was ein Christ eigentlich ist. Ein Christ ist ein Mensch, der verstanden hat, dass er keinen Weg hat, Gott gegenüber zu begegnen, es sei denn, er glaubt an Jesus Christus. Und er nimmt die Gnade in Anspruch, die Jesus Christus für ihn hat. Nun, dieser Mensch, der Jesus Christus erkannt hat, ist ein ganz anderer Mensch. Er ist unvergleichlich mit den Menschen dieser Welt. Er ist von Gottes Gnade ergriffen und das macht sich deutlich in jedem Bereich seines Lebens. Und das ist es genau, was Paulus in diesem Brief nun ab Kapitel 12 betont. Er sagt, ein Mensch, der von der Gnade Gottes ergriffen wurde, der wird sein Leben entsprechend leben, indem er das zum einen in der Gemeinde zur Schau stellt. Jeder Christ wurde mit einer besonderen Gnadengabe ausgestattet, die er innerhalb der Gemeinde nutzt. Das ist seine Erwartung, Gottes Erwartung an den Christen. Aber nicht nur in der Gemeinde zeigt sich die Andersartigkeit eines Christen, sie zeigt sich auch in der Gesellschaft, wie er sich verhält. Christen sind Botschafter des Guten. Menschen, die vehement für das Gute einstehen, die vehement das Gute verkündigen und alles daran setzen, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern mit Gutem zu überwinden. Ein Christ ist auch ein Mensch, der in der Regierung, unter der Regierung, unter der er ist, auffällt, als jemand, der vorbildlich ist. Wir haben das in den Versen 1 bis 4 in Kapitel 13 gesehen. Und so knüpft Paulus jetzt dort an und gibt jetzt noch einmal einen konkreten Befehl, der sich an jeden Christen richtet und auch gewissermaßen ein Charakterzug ist deiner neuen Natur. Wenn du Jesus Christus erkannt hast, ist das, was hier steht, eine logische Konsequenz. Und so sehen wir jetzt den ersten Grund, warum dieser Befehl, den Nächsten zu lieben, immer noch gültig ist. Der erste Grund, denn es ist deine Pflicht. Paulus läutet hier jetzt ein im Vers 8 mit diesen Worten, seid niemand irgendetwas schuldig. Seid niemand irgendetwas schuldig. Und mit diesem Wort schuldig knüpft er schon allein von dem Begriff, den er nutzt, an den Vers, den er vorher hatte in Vers 7. Wenn ihr dort nochmal zurückschielt, in Vers 7, dort schrieb Paulus, gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Also Paulus hat dort ganz klar gemacht, dass jeder Christ sich auszeichnet, dadurch ein vorbildlicher Bürger zu sein, der seine Verantwortung leistet, der tut, was zu tun ist, der zahlt, was er schuldig ist, der Steuern bezahlt, wo Steuern verlangt werden, der Zölle bezahlt, wo Zölle verlangt werden, der Gebühren bezahlt, wo Gebühren verlangt werden und der auch die Ehre demjenigen zuzollt, dem sie gebührt. Und das hat Paulus in Vers 7 ganz deutlich gemacht, Christen entziehen sich dieser Verantwortung nicht, im Gegenteil. Sie stellen sich ganz bewusst darunter. Und jetzt legt er aber auf diese Schuldigkeit sozusagen noch eine Schippe drauf. Er sagt, es geht nicht nur darum, dass du deine Verantwortung innerhalb der Regierung, unter dem Staat, in dem du unterwegs bist, dass du darin deiner Verantwortung gerecht wirst, sondern es geht noch darüber hinaus. Und deshalb schreibt er jetzt in Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig. Niemand irgendetwas schuldig. Egal, ob wir jetzt von Regierung sprechen, ob wir von Eltern sprechen, von Arbeitskollegen, seid niemand irgendetwas schuldig. Was Paulus damit sagt, ist, sorge dafür, dass niemand dich zur Seite ziehen muss und sagen muss, Moment mal, Freundchen, wir hatten eine Vereinbarung und diese Vereinbarung hast du nicht erfüllt. Sorge dafür, dass du dein Soll dem anderen gegenüber erfüllst. Das ist die Aufgabe eines Christen. Nun wirft dieser Vers oder dieser Teilsatz, wenn wir so wollen, Fragen auf. Die Frage, darf ich denn als Christ Schulden machen? Darf ich einen Kredit aufnehmen? Eine Frage, die schon in der Kirchengeschichte häufig bewogen wurde und eine Frage, die besonders eine bekannte Persönlichkeit, nämlich Georg Müller, zu einem ganz spezifischen Schluss zog. Er hat diesen Vers studiert und sein Biograf schreibt über ihn, er und seine Frau beschlossen, notfalls lieber Hunger zu leiden, als irgendetwas zu kaufen, ohne es beim Kauf sofort zu bezahlen. Wer die Biografien liest von Georg Müller, der sieht, dass das sein Motto für sein Leben wurde. Niemals hat er um Geld gebettelt und niemals hat er einen Kredit aufgenommen. Immer hat er sich in Glauben an den Herrn ausgerichtet. Und dementsprechend stolpern jetzt viele über diesen Vers, wenn Paulus hier sagt, seid niemand irgendetwas schuldig. Nun, ich mach's euch einfach. Ich gebe euch zwei Gründe, warum ich der Meinung bin, dass Georg Müllers Auslegung nicht die richtige ist. Der erste Grund liegt darin, dass die Bibel uns häufig, auch sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, das Ausleihen als etwas Gutes beschreibt. Es ist gut, das Gut, das du hast, auszuleihen. Das heißt, es wäre jetzt ein Widerspruch, wenn wir davon jetzt den Rückschluss ziehen würden und sagen würden, aber Schulden machen, ist nicht richtig. Denn jeder, der leiht, ist in der Schuld des anderen. Das ist Grund Nummer eins. Der zweite Grund liegt darin, dass genau das, was Paulus in Vers 7 geschrieben hat, für uns den Anhaltspunkt gibt, dass Vers 8 nicht ein prinzipielles, nie Schulden zu machen, bedeutet. Vers 7, noch einmal. Er sagt, prinzipiell gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Also er sagt, jeder Christ ist schon von Natur aus, aufgrund der Struktur, in der er lebt, hat er von Grund auf eine Schuld, der er sich nicht entziehen kann. Aber es bedeutet, den Verpflichtungen nachzukommen. Jeder, der ein Haus gekauft hat, der weiß, dass er, wenn er bei der Bank anklopft, einen Finanzierungsplan bekommt. Die Bank wird dir nie sagen, hier ist dein Kredit und mach damit, was du willst und zahl mir zurück, wenn du Zeit hast. Sondern von Anfang an wird deutlich gesetzt, über so viele Jahre geht dieser Kredit und so viel sind diese Zahlen, die Zahlungen, die du ausrichtest, so sind die Zinsen und du unterschreibst und sagst, ich verpflichte mich, diese Schuld dementsprechend zu tragen. Das heißt also, es gibt für einen Christen gilt dieses Prinzip immer. Bei jeder Leihgabe, bei jeder Schuld, es gibt dann kein, ach, ich brauche das und jenes noch länger. Oder ups, ist weg. Sondern die Verantwortung, die Paulus dir hier gibt, ist die, geh deiner Verpflichtung nach. Begleiche die Schuld und dementsprechend heißt das aber auch, sei vorsichtig mit Schulden. Geh sie nur dann ein, wenn du vor Gott deine Verantwortung der anderen Person wahrnehmen kannst. So viel zu dem Thema Schulden. Paulus geht jetzt aber weiter. Wir sind immer noch in Vers 8. Wenn er sagt, diese Schulden, alle möglichen Pflichten, die du hast, die kannst du ausgleichen. Du kannst deinen Kredit irgendwann abbezahlen, du kannst deine Arbeitszeit sogar begleichen, du kannst die Dinge, unter deren du dich verpflichtest, leisten. Aber es gibt einen Aspekt in deinem Leben, wo du niemals ans Ende kommen wirst. Und das führt er jetzt fort in Vers 8, wenn er sagt, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Also er sagt prinzipiell, und das Bild kommt uns sofort in den Sinn, wir nutzen im Deutschen ja oft diesen Begriff von Fass ohne Boden. Wenn du ein Fass ohne Boden hast, dann gießt du Wasser rein und du gießt Wasser rein und du gießt Wasser rein und dieses Fass wird immer noch leer sein. Es wird nie voll. Und wenn du dir dieses Bild vor Augen malst, dann ist das Szenario ziemlich frustrierend. Eine Verschwendung von Ressourcen. Und du denkst dir dann vielleicht auch, wenn du das so dir ausmalst, dass es eigentlich völlig sinnlos ist, sich darin zu investieren. Wenn ich da jetzt was reinkippe oder nicht, macht ja keinen Unterschied. Und das wäre ein logischer Schluss und das wäre ein pragmatischer Schluss und das ist der Schluss, der oft innerhalb der Welt gezogen wird. Aber die Frage ist, was sagt die Bibel? Versucht Paulus dir jetzt einfach ein Fass ohne Boden vorzustellen, ohne irgendeine Konsequenz? Nein. Und um das zu verstehen, musst du nur mal einen Blick zurückwagen, Vogelperspektive bekommen und verstehen, wie dein Verhältnis zu Gott ist und von welcher Ausgangslage Paulus hier argumentiert. Dein Verhältnis zu Gott ist folgendes. Du bist ein Sünder. Ein Mensch, der die Gebote Gottes übertreten hat von Beginn seines Lebens an. Eine Person, die aufgrund dessen fern von Gott ist, keine Gemeinschaft mit ihm haben kann, keinen Frieden mit ihm haben kann. Du bist aufgrund dieser Stellung auch gefangen in deiner Sünde, gefangen darin, immer wieder die Gebote Gottes zu brechen. Und was dann passiert ist, du drehst dich einfach nur im Kreis und es gibt niemand, der dir einen Ausweg geben kann. Niemand, der dich aus diesem Sumpf befreien kann. Und dann greift Gott ein. Gott selber, der als einziges Wesen heilig ist, das heißt sündlos ist, der als einziges das Gebot, das er selber gegeben hat, auch wirklich perfekt hält, der dann runterkommt zu den Menschen in der Person Jesus Christus, der selber die Sünden auf sich nimmt, der am Kreuz stirbt und der dich dadurch aus diesem Dreck zieht und dich jetzt zu etwas macht, was du selber nie in deinem Leben hättest bewerkstelligen können. Und wenn du das vor Augen hältst, was Gott, dieser Gott, mit dir eigentlich gemacht hat, dann steht eine Sache völlig klar. Du kannst tun, was du willst. Du wirst niemals mit Gott quitt sein. Du wirst das, was er getan hat, nie wettmachen können. Aber diese Tatsache, dir vor Augen zu malen, was er für dich getan hat, wird dich aus Dankbarkeit dazu bringen, von dir alles ihm zu geben. Alles ihm zu geben. Dein Leben, deine Gedanken, deine Worte, deine Taten, deine Beziehungen, alles gehört von dem Moment an, wo du realisierst, was Jesus Christus für dich getan hat, ihm und ihm allein. Und so verbringst du dein Leben damit, ihm alles zu geben, der dir alles gegeben hat. Und so ist es nicht ein Fass ohne Boden, sondern es ist eine freudige Verpflichtung, dem Gott zu dienen, der alles gegeben hat, der tat, was dir unmöglich ist und der liebt, wo sonst keiner liebt. Und dann verstehst du, meine Schuld Gott gegenüber, meine Pflicht gegenüber kann ich nie im Leben bezahlen. Stell dir vor, du studierst jahrelang, Jahr um Jahr um Jahr um Jahr. Und diese ganzen Jahre hast du einen Traum von einem Job, den du einmal am Ende deines Studiums besetzen wirst. Es kommt dann der Zeitpunkt, wo du endlich dein Diplom in den Händen hältst. Es kommt der Zeitpunkt, wo du endlich diese Arbeitsstelle besetzen darfst. Kommt der Zeitpunkt, wo du endlich all das, was du gelernt hast, anwenden darfst. Und jetzt stell dir vor, nach Jahren des Studiums würde der Staat nach einer Woche Arbeit sagen, so mein Freund, dein Soll hast du erfüllt, du gehst in Rente. Dann würdest du sagen, Moment mal, so viel Studium für eine Woche Arbeit ist es nicht wert. Und so musst du auch die Liebe Gottes verstehen. Dass die Liebe Gottes, die er dir gegenüber ausgeschüttet hat, niemals ins Gleichgewicht fällt gegenüber dem, was du alles tust. Und du wirst bis zum Ende in der Ewigkeit, wenn du am Thron Gottes ihn lobpreisen wirst, immer noch nicht alles ausgeglichen haben, was er für dich gegeben hat. Und deshalb sagt Paulus hier, du bist immer in der Schuld, deinen Nächsten zu lieben. Du wirst niemals zu deinem Ehemann, zu deiner Ehefrau sagen können, so, jetzt habe ich dich genug geliebt. Du wirst niemals ein Sparschweinchen der Liebe voll haben und sagen können, guck mal, Schatz, wie sieht deiner aus? Immer bist du am Zug. Immer bist du dran. Liebe deinen Nächsten. Die Frage, die jetzt natürlich aufkommt, ist, wie sieht denn jetzt Liebe aus? Was bedeutet es praktisch, meinen Nächsten zu lieben? Und da kommt 1. Johannes 3, Vers 16 ins Spiel. 1. Johannes 3, Vers 16, schlagt es gerne mit mir auf. Johannes schreibt diesen Brief, um Christen neue Gewissheit zu geben, dass sie wirklich errettet sind, dass sie wirklich die Gnade Christi für sich verstanden haben. Und in diesem Brief definiert er, was Liebe ist. 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt. Erstmal soweit. Also er sagt, hieran haben wir die Liebe erkannt. Das heißt, hier gebe ich euch jetzt, liebe Freunde, eine Definition dessen, was Liebe ist. Und wir werden schnell merken, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Liebe ist nicht einfach etwas, was kommt und was geht. Liebe ist nicht etwas, was du mit einem Gänseblümchen in der Hand entscheidest. Heute liebe ich dich, morgen nicht. Sondern Liebe ist etwas, das sich ganz praktisch zeigt. Und das macht Johannes jetzt deutlich, wenn du den Vers weiterliest, in 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und da spricht er von Jesus Christus. Jesus Christus hat sein Leben, das er selber auf dieser Welt gelebt hat, hingegeben. Das ist Liebe. Es bedeutet und bedeutete für Christus praktisch, Mensch zu werden, mit den Menschen zu leben und alles, was er auf dieser Welt tat, für die Menschen zu tun, in den Dienst der Menschen zu stellen, zu ihnen zu reden, ihnen zu dienen und dann selbst so weit zu gehen, dass er für sie am Kreuz sterben würde und damit die Schuld tragen würde, die niemand sonst tragen könnte und dann auch für sie auferstehen würde. Und jetzt sitzt er am neben dem Vater und steht bis heute für die Gläubigen ein. All das ist ein Hingeben des Lebens, das Christus getan hat. Und all das ist die Definition von Liebe. Der maximale Ausdruck von Liebe. Und jetzt zieht Johannes, wir sind noch in 1. Johannes, Johannes zieht jetzt den Rückschluss, was das für dich praktisch bedeutet. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Johannes nutzt den gleichen Begriff, schuldig. Weil die Liebe in Jesus Christus deutlich geworden ist, bedeutet das für dich praktisch ganz genauso, dein Leben für den Nächsten hinzugeben. Nun, Johannes schreibt für Brüder, das heißt besonders für Geschwister, Gläubige. Paulus macht aber deutlich, dass dieser Befehl, Liebe zu zeigen, sich an alle um dich herum richtet. Sei es deine Geschwister im Glauben oder sei es deine Familie, sei es deine Arbeitskollegen, sei es der Fußgänger, der dir begegnet. Jeder verdient deine Liebe. Das heißt also, Lieben ist nicht nur ein Ausdruck, ich liebe dich. Lieben ist auch nicht nur eine Tat, wie einmal Blumen zu kaufen. Sondern Liebe bedeutet, mit jeder Tat, mit jedem Gedanken, mit jedem Wort, mit jedem Eifer, mich in den Auftrag meines Nächsten zu stellen und ihn dadurch zu lieben. Und deshalb ist diese Schuld auch unbezahlbar, denn solange du dein Leben hast, ist dieses Leben gegeben, damit du es anderen gibst. Und so fang an, dein Leben in Liebe zu geben. Gib dein Leben deinen Kindern, indem du ihnen wieder und wieder hilfst, indem du die Erklärungen wiederholst, die du gerade vor 2 Sekunden ausgesprochen hast. Indem du verzichtest, indem du extra Wege auf dich nimmst. Du stehst in der Schuld deiner Kinder, nicht die Kinder in der Schuld von dir. Und wenn du in der Beziehung zu deiner Ehefrau, stell dein Hobby hinten an. Höre zu, auch wenn du nur noch chillen möchtest. Sieh dich als Diener deiner Frau. Ordne ihre Wünsche höher ein als deine. Verzichte bereitwillig. Du stehst in der Schuld deiner Ehefrau. Und für dich als Ehefrau im Umgang mit ihrem Ehemann, hilf ihm, wo du kannst. Mach seine Probleme zu deinen Problemen. Höre ihm zu, diene ihm, klage ihn nicht an, sondern drücke deine Wertschätzung ihm gegenüber. Du stehst in der Schuld deinem Ehemann gegenüber. Und genauso stehst du in der Schuld jedem gegenüber, mit dem du Umgang hast. Sei es dein Arbeitskollege, sei es deine Freunde, sei es deine Nachbarn. Du gibst ihnen dein Leben. Das ist völlig entgegen dem, was dem Zeitgeist entspricht. Denn der Gedanke, der sich breit macht, ist der, wenn ich mich nicht um mich selbst kümmere, macht es ja sonst keiner. Und der Gedanke, der sich breit macht, ist, dass die Schuld, die du dir gegenüber hast, höher wäre als die, die du anderen gegenüber hättest. Und was daran, das führt dann dahin, dass viele sich anfangen zu isolieren, sich anfangen, um sich selber zu drehen und in ihren eigenen Begierden, ihre eigenen Wünsche, Bibel nennt sie auch Lüste, drehen. Diese Begierden und diese Wünsche und Lüste haben ein Problem. Sie sind unersättlich. Es ist ein schwarzes Loch, das alles frisst, was du ihm hingibst und immer noch nicht satt ist. Wenn wir nochmal das Bild von dem Fass ohne Boden nehmen, dann ist das nicht nur etwas, wo du Wasser reingießt, sondern du musst dir vorstellen, das ist eine Sturmflut, die das Fass mitreißt und immer noch nicht genug hat. Begierden lassen sich nie zufriedenstellen. Und gerade in einer Stadt wie Berlin, wo wir wohnen, müssen wir uns vor Augen malen, ein Autor hat es mal ausgedrückt und ich habe das auch schon an anderen Stellen schon erwähnt, dass eine Großstadt zu beschreiben ist wie ein Strudel. Ein Strudel, eine Strömung, wo sich ganz viele Atome unabhängig voneinander bewegen. So unabhängig, dass sie gar keine Berührung miteinander haben. Aber sie bewegen sich im gleichen Strudel. Und so ist es möglich, innerhalb der Stadt trotzdem wie ein Einsiedlerkrebs zu leben, in seinen eigenen vier Wänden. Du lebst in der Anonymität, die die Stadt dir gibt. Du kaufst dein Ei nur für dich. Du schaust Fernsehen nur für dich. Du liest nur für dich. Du gibst dein Geld aus nur für dich. Der ganze Tagesablauf gestaltet sich nur nach dem, was du möchtest. Und so wird dann plötzlich selbst der Gang in die Gemeinde, in einen Gottesdienst, ein Gang nur für dich. Was man ignoriert dabei, ist, dass viele Probleme dadurch nur noch größer werden. Einsamkeit wird größer. Niedergeschlagenheit wird größer. Bitterkeit wird größer. Und die Bibel gibt dir einen anderen Weg. Liebe deinen Nächsten. Und so ist es wichtig, auch für dich umzudenken. Dich nicht vereinnahmen zu lassen von diesem Narrativ, und dir jetzt bewusst die Frage zu stellen, wo in meinem Leben suche ich nur das, was ich will und nicht das, was dem Nächsten, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Und dann fängst du an, dein ganzes Leben darauf auszurichten, den Nächsten zu lieben. Und du schaust deine Bereiche deines Lebens an. Wie ist es mit deinem Sport? Ist dein Sport hinderlich oder förderlich, darin deinen Nächsten zu lieben? Wie ist es mit deinem Hobby? Egal welches Hobby es ist, ob es Fahrradfahren ist oder Autofahren, ob es Fußball ist oder Gärtnern oder was auch immer es ist, Sticken, Stricken, ist es förderlich oder ist es hinderlich? Oder deine Essgewohnheiten, sind die förderlich darin, deinen Nächsten zu lieben oder hinderlich? Deine Freizeitbeschäftigung, deine Zeit am Handy, am Computer, wie sind deine Gespräche? Redest du, um gehört zu werden oder redest du, um zu ermutigen? Hörst du zu, um zu ermutigen? Das bedeutet, dein Leben zu geben für einen Christus, der alles gegeben hat. Und das bedeutet auch, diese Pflicht anzuerkennen und sie bewusst wahrzunehmen. Das ist der eine Grund, warum dieser Befehl, seinen Nächsten zu lieben, bis heute noch gültig ist. Und jetzt kommen wir zum zweiten Grund. Zweitens, denn es erfüllt das Gesetz. Paulus fährt fort und gibt jetzt den Grund dafür, warum diese Pflicht besteht. Und der Grund ist, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Römer 13, Vers 8. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und das ist jetzt etwas interessant. Warum nutzt dieser Paulus, der zuvor noch im Römerbrief davon gesprochen hat, dass das Gesetz nicht erretten kann, dass das Gesetz ihn zur Sünde provoziert, wie kann er jetzt das Gesetz als Argument dafür benutzen, warum diese Verpflichtung noch gilt. Und wir merken, dieses Verhältnis zum alttestamentlichen Gesetz unter uns neutestamentlichen Christen ist sehr zwiespältig. Die einen sagen, naja, das Alte Testament gilt nicht mehr. Andere betonen nur noch, das Gesetz sei ungültig. Andere sagen, das Gesetz kann man ja gar nicht erfüllen. Oder man fängt an, das Gesetz anders zu lesen und sagt, das, was Gott in den 10 Geboten ausgedrückt hat, sind nicht nur Imperative, nicht nur Befehle, sondern es seien Verheißungen. Nach dem Motto, du sollst nicht töten, wird dann zu, du wirst nicht töten. Ein Spagat, den man nicht mitgehen sollte. Was tun wir jetzt damit, dass Paulus sagt, diese Verpflichtung gilt, weil sie dem Gesetz entspricht? Nun, wir müssen da der Argumentation der Bibel folgen. Auf der einen Seite spricht die Bibel deutlich davon, dass das Gesetz selber gut ist. Das Gesetz selbst ist nicht böse. Das Gesetz selber, das Gott gegeben hat vor vielen tausend Jahren, ist gut. Außerdem macht die Bibel auch deutlich, dass das Gesetz nicht für Gerechte, für Errettete bestimmt ist. Das sagt Paulus in 1. Timotheus 1. Das heißt also, wenn Paulus jetzt hier ausführt, dass es die Erfüllung des Gesetzes ist, dann möchte er nicht erreichen, dass wir Christen wieder so anfangen, uns wie die Pharisäer zu verhalten, die wir vorhin in Lukas 11 gesehen haben. Er möchte nicht, dass du zu einem Judaisten wirst, der jedes Gesetz einhält, der sogar anfängt zu opfern und die Essensgewohnheiten einhält. Aber Stellen wie diese hier in Römer 13, Vers 8 zeigen uns eins auf, dass das Gesetz aus dem Alten Testament nicht völlig irrelevant geworden ist, sondern immer noch gültig ist. Und das liegt darin, dass der Gott des Alten Testamentes Israels der gleiche Gott des Neuen Testamentes ist. Diese zwei kannst du nicht gegeneinander ausspielen. Und was wir als Prinzip festhalten müssen, ist, dass all das, was Gott tut, aus Liebe geschieht und zur Liebe motiviert. All das, was Gott tut, geschieht aus Liebe und es motiviert zur Liebe. Und weil es ein bisschen komplex wird jetzt und weil ich versuche, von CM zu lernen, habe ich euch ausnahmsweise meine Grafik mitgebracht. Jetzt habe ich mich mit der Technik nicht abgesprochen, aber ich glaube, du hast sie richtig. Du darfst sie gerne mal einblenden. Also, noch einmal. Gott ist derjenige, der am Berg Sinai seine Liebe zum Volk Israel deutlich zur Schau gestellt hat. Dadurch, dass er sagen konnte in 2. Mose 20, Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Israel wusste völlig, dass die Errettung aus der Sklavenschaft allein an Gott hing, nicht an ihnen. Nun, aus dieser Liebe heraus, er nennt Gott selber das Volk Israel zu seinem Volk und gibt ihnen damit ein Gesetz. Mit dem Gesetz macht er deutlich, ich bin der euer Gott und ihr seid mein Volk und das ist unser Bund, den wir zusammen haben. Und dieses Gesetz hat den Zweck, lässt sich zusammenfassen, mit dieser Erwartung, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das Gesetz verlangt, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Wenn wir jetzt einen Blick ins Neue Testament werfen, sehen wir genau ein ähnliches Muster. Dass Gott wieder seine Liebe zur Schau stellt, dadurch, dass er seinen Sohn zur Welt schickt. Und darin ist das Evangelium begründet, das Evangelium, dass Jesus Christus kam, starb und auferstanden ist. Und dieses Werk verlangt nicht nur, sondern es bewirkt in dir genau das Gleiche, was das Gesetz verlangte, nämlich liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und jetzt dürft ihr mal mit mir blättern zu Markus 12. Denn in Markus 12 sehen wir genau diese Debatte, die ein Schriftgelehrter mit Christus anstößt und die Frage stellt, was ist denn jetzt das höchste Gebot? Markus 12, ab Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu Und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen, also das höchste von allen, das wichtigste von allen. Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist allein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Vers 31, das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Aus diesem Dialog wird hier deutlich, was der Kern des Gesetzes ist. Der Kern des Gesetzes ist nicht der Zehnte oder das Opfer oder die Beschneidung oder was weiß ich, sondern der Kern des Gesetzes liegt in diesen zwei Geboten, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und das ist interessanterweise genau das, wo Christus immer wieder die Pharisäer verrügt. Ihr denkt, ihr haltet das Gesetz, aber ihr seht das Offensichtliche nicht. Nun hier in Markus 12 stimmt der Schriftgelehrte mit Christus überein und er sagt, ja, du hast recht. Diese zwei Gebote sind die höchsten. Und was sagt Christus dann zu ihm in Vers 34? Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, weil du verstanden hast, dass das Gesetz das Gleiche verlangt, was das Evangelium bewirkt. Also hierauf kommt es an. Was Gott tut, geschieht aus Liebe und motiviert zur Liebe. Wir können jetzt die Grafik wieder ausblenden, damit ich eure Aufmerksamkeit habe. Wir können also aus dem Ganzen zusammen festhalten, dass das Gesetz gut ist. Die Bibel beschreibt das Gesetz als einen Lehrmeister auf Christus hin. Das Gesetz zeigt dir Gottes Heiligkeit, es macht dir deutlich, wie er Sünde sieht. Aber das Gesetz wird dich nicht erretten. Das Gesetz hält dir den Spiegel vor, aber auch ein Spiegel wird dir nicht die Frisur verändern können. Der alte Bund ist vergangen, der Vorhang ist gerissen, die Opfer sind nicht mehr notwendig, der Trennwand zwischen Juden und Heiden ist aufgehoben. Das heißt also, die Forderungen des Gesetzes sind erfüllt und alles andere erfüllst du heute durch den Heiligen Geist. Und deshalb kann Paulus jetzt sagen, jeder, der liebt, erfüllt das Gesetz und das ist auch notwendig. Ist die Frage, wie erfülle ich das Gesetz, wie tue ich das praktisch? Und das führt er jetzt aus in Vers 9. Zurück zu Römer 13, ab Vers 9. Dort listet er jetzt ein paar der Gebote aus den 10 Geboten und sagt, denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, dieses Nächstenlieben wie dich selbst ist das Dach, unter das die anderen Befehle sich einordnen. Wenn wir jetzt den ersten Befehl anschauen, den Paulus hier schreibt, du sollst nicht Ehe brechen, dann wird hier deutlich, Ehebruch ist nicht einfach nur eine Sünde gegen dich und Gott, zwischen dir und Gott, sondern es ist eine Sünde, die du an einer Person begehst, die du gegen deine Ehefrau begehst, sei sie deine zukünftige oder jetzige. Es ist ein Vergehen, das du mit einer Person begehst und deshalb steht es im Widerspruch zu dem Befehl, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann schreibt Paulus von, du sollst nicht töten. Nun, Mord ist, die Bibel definiert es, die höchste Form von Hass. Abgrundtiefer Hass, ungebremster abgrundtiefer Hass führt zu Mord. Nun, Jesus sagt, dass nicht nur das Töten selber das Problem ist, sondern es viel, viel früher schon in deinen Gedanken anfängt. Wenn du anfängst, schlecht über jemanden zu denken, wenn du anfängst, ihn zu beschimpfen, dann hast du prinzipiell Mord begangen. Aber wir sehen auch hier, du kannst nicht diese Sünde begehen und gleichzeitig behaupten, dass du ihn liebst wie dich selbst. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Dann beschreibt Paulus den nächsten Befehl: Du sollst nicht stehlen. Stehlen ist nichts anderes, als selber zum Ausdruck zu bringen: Ich selber bin mir wichtiger als du. Das bedeutet, das, was du hast, bist du nicht wert zu haben, deshalb nehme ich es mir, weil ich es wert bin. Und so nehme ich mir das, was ich denke, ich habe das Anrecht darauf, sei es die Arbeitszeit, die ich verschleudere, sei es Steuern, die ich nicht bezahle, was auch immer es sei. Es ist ein Nehmen statt zu geben, ein Ignorieren dessen, was die andere Person braucht, und steht deshalb in klarem Widerspruch zu diesem Befehl: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Dann schreibt Paulus von: Du sollst nicht begehren. Begehren ist neidisch sein. Ich hätte auch so gerne, was der hat. Und diese Begierde dreht sich nur um dich selbst. Das, was du denkst, du brauchst und was du nicht hast. Statt zu gönnen und sich zu freuen, drehst du dich nur um deine Begierde. Auch das steht im Widerspruch zu diesem Befehl: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So hat Paulus jetzt eine ganze Liste von negativen Befehlen gegeben. Dinge, die du nicht tun sollst, die im Gesetz niedergeschrieben sind. Und all diese sind jetzt zusammengefasst unter einem sehr positiven Befehl, das du tun sollst. Jetzt müssen wir hier nochmal ganz kurz innehalten. Wenn Paulus hier schreibt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, steht hier nicht ein Befehl drin, dass du dich selber noch mehr lieben solltest. Manche legen das so aus. Das steht hier nicht drin. Gott weiß, dass jeder Mensch von Natur aus selbstverliebt genug ist, dass man ihm das nicht mehr beibringen muss. Und weil er selbstverliebt genug ist, dass man es ihm nicht mehr beizubringen muss, kann er dadurch den Rückschluss schließen, dass er genauso, wie er sich selber liebt, den anderen lieben soll. Das ist gemeint. Aber trotzdem ist das ein positiver Befehl. Du tue das und lass das. Also wir sehen, dass die vielen Neins, die Gott ausgesprochen hat, diese Verbotsschilder, jetzt durch ein ganz großes Gebot ersetzt werden. Es ist nicht nur so, dass Gott dir ein Verbot vorhält, sondern dieses Vakuum, das all diese Neins kreieren, wird jetzt durch ein lautes, intensives Ja aufgefüllt. Und so ist es, kannst du dir jetzt gut dir darüber Gedanken machen, wenn du selber mit Sünde kämpfst, auch mit Sünden kämpfst, die diesen Geboten entsprechen, dass du dir bewusst überlegst, wie kann ich diese Neins, die Gott ausgesprochen hat, durch das Ja, das Gott ausgesprochen hat, ersetzen. Wie kann ich meinen Nächsten lieben, statt lüstern, jeder Frau hinterherzuschauen? Wie kann ich meinen Nächsten lieben, statt schlecht über andere zu denken? Wie kann ich meinen Nächsten lieben, statt neidisch zu sein auf das, was der ein oder andere hat und ich nicht? Wie kann ich den Nächsten lieben, statt zu stehlen? Und dann wirst du feststellen, dass Gott so unglaublich gut ist, dass er dir nicht nur Verbote vor den Latz knallt, sondern ein ganz lautes Ja gibt, wo du eine Richtung hast, die du einschlagen kannst, die heißt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sein Handeln, was Gott getan hat, motiviert dich wiederum, andere zu lieben. Und so wird das Gesetz erfüllt und so ist das Gesetz auch bis heute relevant. Wir kommen nun zum dritten Grund, den Paulus anführt, warum das Gebot immer noch gültig ist. Der dritte Grund: denn es entspricht dem Herrn. Denn wir lesen jetzt in Vers 10, wie Paulus schreibt: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Nun, Böses steht immer genau im Gegensatz zu Gut in der Bibel. Die Bibel macht auch deutlich, dass der Inbegriff von Gut, Güte, Gott selbst ist. Das ist die Gleichung, die Gott macht. Gott gleich Gut. Das heißt also, wenn wir jetzt nochmal in Römer 12 kurz schauen, ergibt das Sinn, wie Paulus hier immer wieder argumentiert. In Römer 12, Vers 3 spricht er von dem Willen Gottes, der gut ist, der Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gottes Wille, alles, was Gott will von dir, ist immer gut. Dann gibt er dir den Auftrag, aufgrund dessen, dass Gott gut ist, aufgrund dessen, dass du seinen guten Willen suchst, in Vers 21, 12, Vers 21, den Befehl, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch Gutes. Auch hier wird jetzt also deutlich, nicht nur Gott ist gut, sondern weil ich Gott folge, werde auch ich mich darum bemühen, Gutes zu tun und besonders Bösem mit Gutem zu begegnen. Dann in Römer 13, Vers 4 spricht Paulus jetzt über die Obrigkeit, über die staatliche Autorität und er sagt, der Staat ist Diener Gottes, dir zum Guten. Und so ist ein Christ per Definition Botschafter des Gutes, verpflichtet zum Guten, verpflichtet darauf, Gottes gute Gebote zu erfüllen, Gottes guten Charakter zu verkündigen, Gottes gute Liebe zu zeigen. Und deshalb, wenn Paulus jetzt sagt in Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, dann sagt er damit, denn Liebe entspricht dem Herrn und will nur Gutes. Du kannst nicht Böses deinem Nächsten wünschen und gleichzeitig Gottes Willen erfüllen dadurch. Du kannst nicht schlecht reden über deinen Nächsten, schlecht denken über deinen Nächsten, sondern du musst, wenn du Jesus Christus liebst und folgst, immer das Beste deines Nächsten suchen. Und dann ist es egal, wer es ist. Egal, ob es Mama, Papa, Schwester, Bruder, Arbeitskollege oder sonst jemand ist. Der Nächste ist derjenige, der dir begegnet. Und jeder von denen verdient deine Liebe, bekommt deine Liebe und du hast es nie, du entgehst dieser Pflicht niemals. Und so zieht Paulus jetzt nochmal das Resümee in Vers 10, wenn er schreibt, die Erfüllung des Gesetzes also ist die Liebe. Das hat er jetzt schon mal gesagt und jetzt nochmal als Abschluss. Der Fall ist klar, das Gesetz ist durch die Liebe erfüllt. Nun, es ist nicht immer einfach zu lieben. Und es ist besonders dann nicht einfach, wenn du Personen gegenüberstehst, die dir Böses angetan haben, die dich verletzt haben, die dich verleumdet haben, die dich angefeindet haben, von denen du verachtet wirst, dann fühlt sich dieser Befehl aus Römer 13, Vers 8 bis 10 oft mehr als eine Last an, als ein Privileg. Deine Aufgabe ist es, wenn du in einer solchen Situation stehst, nicht zu resignieren. Sag nicht einfach, ich kann nicht mehr. Sag nicht einfach, Gott verlangt hier etwas von mir, was ich nicht kann. Sondern dreh mal deine Perspektive um. Und fange an, an Christus zu denken. Hierin ist die Liebe. Als er am Kreuz hing, hing er dort wegen deiner Sünde. Er hing dort, weil du seine Gesetze übertrittst. Er hing dort, weil du ihm nicht die Anbetung gibst, die er würdig ist. Er hing dort, weil du ihn verachtet hast und weil du ihn verspottet hast. Er hing dort, während du in Sünden warst. Und doch ließ er nicht nach. Er hätte auf der Stelle sagen können, so jetzt ist Schluss, ab in die Verdammnis. Er hätte auf der Stelle sagen können, ach, ist eh nichts wert, die begreifen es ja eh nicht. Aber was hat er getan? Er trug die Schuld. Demütig, sanftmütig, langmütig. Er ließ nicht nach zu lieben. Wenn du das nächste Mal an den Punkt bist, wo du dir sagst, ich kann nicht mehr lieben, dann schau dieses Kreuz an. Und dieser Christus, der unliebwürdige Menschen maximal geliebt hat, kann dich befähigen, das Gleiche zu tun. Und aufs Neue diese Liebe, die du geben darfst, nicht als eine Last, sondern als ein Privileg zu verstehen. Sein Werk am Kreuz für mich bewirkt in mir etwas, was ich selber nicht tun könnte, nämlich meine Nächsten zu lieben wie mich selbst. Denke an ihn, der noch viel, viel mehr gab, als du je geben kannst. Und dann bitte ihn einfach darum, dass er dir hilft, treue Botschafter des Guten zu sein. Bitte ihn darum, dass er dir hilft, dem Nächsten nichts Böses entgegenzubringen, sondern ihn mit seiner Liebe zu überschütten, die du von Christus selber erfahren hast. Und ja, du wirst in deinem Leben nie an den Punkt kommen, wo du hinter die Zeile Liebe deinen Nächsten einen Haken setzt und sagst, es ist abgeschlossen. Das wird nie sein. Während andere Lebensphasen kommen und gehen, wird das Projekt sozusagen dich immer begleiten. Und so nimm deine Pflicht wahr. Verstehe es als Erfüllung des Gesetzes und verstehe es als das, was dem Herrn entspricht. Und lebe das zu seiner Ehre. Jetzt darf ich euch bitten, aufzustehen. Wir wollen beten. Ja, eigentlich reden wir gerne über Liebe. Wir freuen uns an Liebe. Wir freuen uns an der Liebe, die du uns gegenüber beweist. Der Liebe, die uns trägt und uns erhält, wo wir eigentlich nichts anderes als Schande und Strafe verdient hätten. Und wenn wir diesen Text wieder anschauen, Herr, dann sehen wir wieder aufs Neue, dass wir wirklich, wenn wir dein Werk bestaunen, wenn wir sehen, was du getan hast, nie aufhören können, unseren Nächsten zu lieben. Dass wir nie an den Punkt kommen werden, sagen zu müssen, wir haben unser Soll erfüllt, sondern immer verstehen werden, wir stehen dir gegenüber, Herr, in der Schuld. Und deshalb stehen wir auch all unseren Gegenübern in der Schuld. Und Herr, so bitte ich dich, dass diese Verse nicht nur Theorie für uns bleiben. Sondern Herr, nimm uns in Zucht. Schenke, dass deine Gnade, die du an uns gewirkt hast, Frucht bringt in unserem Leben. Dass die Welt um uns herum sieht, dass der Geist, der uns herrscht, anders ist als der, den die Welt regiert. Und dass wir lernen dürfen, jeden Teilbereich unseres Lebens, sei er noch so banal, bewusst unter die Autorität von dir zu stellen, bewusst in den Auftrag zur Liebe den anderen gegenüberstellen, zu deiner Ehre. Herr, wirke du das Werk. Darum bitte ich dich. Amen.